Wir lesen heute das Kapitel Jesaja 52, ein ganzes Kapitel aus dem Buch des Propheten Jesaja, die vorgeschlagen war eigentlich nur der Vers 7 bis Vers 12, aber ich fand, dass da lässt man die eine Hälfte weg und der Vers 7 bis 12 ist nicht wirklich zu verstehen, wenn man nicht Vers 1 bis 6 liest, und ihr werdet das jetzt auch gleich merken. Dass man es weggelassen hat, hat damit zu tun, dass der Prophet auch mal ein paar harte Worte und ein paar wahre Worte sagt und sagen muss, wie das immer so ist. Das ist, ohne das ist es weichgespült, und das wollte ich euch aber ersparen. Nur hier weichgespült, sondern die ganze Wahrheit. Rufe laut, sagt Gott zu Jesaja, und Jesaja sagt es uns weiter. Halte dich nicht zurück. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und dem Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen gern auch meine Wege wissen, als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan hat und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht, sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Und fragen dann, warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum quälen wir, kasteien wir unseren Körper und du willst es nicht wissen, es interessiert dich gar nicht? Siehe, pass auf, antwortet Gott, an dem Tag, an dem ihr fastet, an demselben Tag, an dem ihr fastet, geht ihr genauso euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter und beutet sie aus. Pass auf, wenn ihr fastet, dann hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein, so wie ihr es immer macht. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr es jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe bei Gott gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich selber irgendwie quält, den Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet wie ein Trauernder? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht vielmehr das ein richtiges Fasten, an dem ich gefallen habe? Doppelpunkt, jetzt kommt's. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass los, auf die du das Joch der Unterdrückung gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, und reiß jedes Joch der Unterdrückung weg. Brich dem Hungrigen dein Brot, und die, die im Elend obdachlos sind, die führe in dein Haus. Und wenn du einen siehst, der nackt ist, dann gib ihm Kleidung. Und entziehe dich nicht deinem eigenen Fleisch und Blut, weder deinen Kindern noch deinen alten Eltern. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnell voranschreiten. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist um Hilfe, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Wenn du in deiner Mitte niemanden unterjochst und auch nicht mit Fingern zeigst und übel nachredest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie die Mittagssonne. Und der Herr wird dich immer da führen, dich sättigen in der Dürre und dein Gebein, also deinen Körper, stärken, und du wirst sein wie ein bewässerter Garten, wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten schon gebaut worden ist. Und du sollst heißen, der, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen kann. Ihr Lieben, das ist ein Prophetenwort. Genau das ist ein Prophetenwort. Es drückt sich nicht um die Wahrheit rum, es schmiert keinen Honig ums Maul und keinen Popel an die Backe, sondern das ist ein Prophetenwort, was die Wahrheit sagt, ungeschminkt, sie tut weh, es schmerzt, das zu hören, es ist unbequem, aber genau das macht ein Prophet. Und Jesaja hat es getan. Ganz kurz zur Einordnung, Jesaja 58, das ist schon gegen Ende der Zeit des Propheten Jesaja. Das ist schon Zeit der Rückkehr ins gelobte Land aus dem Exil in Babylon, wieder zurück nach Jerusalem, dort alles zerstört, alles voller Ruinen, fremde Leute dort, die dort wohnen und dann kommen sie sozusagen und die Mauer ist zerstört und dann heißt es hier als Verheißung eigentlich, wenn du so lebst, wie Gott das will, dann wirst du die Lücken in der Mauer zumauern und die Wege, die von Schuttbergen blockiert sind, wo man mit dem Karren nicht rüberfahren kann und alles, du wirst die Wege ausbessern, damit man dort wohnen und leben, arbeiten und Handel treiben kann und so weiter und so fort. Ja. Das ist die Vision. Das ist das, was die Menschen interessiert. Die sind in ein zerstörtes Gebiet gekommen, in ein heruntergekommenes Gebiet. Also wer nach dem Krieg das so ein bisschen erlebt hat oder da schon denken konnte, weiß ich nicht. Sind ja vielleicht so eine Alten, sind vielleicht gar nicht mehr hier. Erhard Bachmann könnte man noch fragen. Aber das ist sozusagen das zerstörte Jerusalem, nicht wieder aufgebaut und jetzt kommen sie und sitzen dazwischen, Ratten huschen weg und Unkraut überall und so. So muss man sich das vorstellen. Ja. Gleichzeitig kommen diese Menschen, die da zurückkommen, die haben was gelernt im Babylon, im alten Babylon. Die haben gelernt, wie man Geschäfte macht, wie man Geld verleiht. Die haben die Zinsrechnung gelernt. Wenn man Geld verleiht zu Zinsen, dann ist das praktisch ein Selbstläufer. Aus Geld kommt wieder Geld und wieder Geld. Wir hatten am Tisch da die Diskussion von den Reichen und der Reichensteuer, ja. Das funktioniert genau so, dass man Geld investiert und du musst gar nicht arbeiten, nichts weiter machen. Es kommt von alleine wieder zu dir zurück. Der Punkt ist der, dass das hier in Israel im ganz kleinen Maßstab funktioniert hat, zwischen Nachbarn. Wenn der Nachbar ein bisschen klamm war, hat man ihn, na gut, kannst du... Aber ein bisschen Zinsen müssen wir schon nehmen und wenn man da das geschickt verpackt hat, dann konnte man auch einen höheren Zinssatz nehmen und so weiter. Und dann wurde der Nachbar, der an sich ein bisschen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten war, vielleicht war die Ernte nicht so gut und es hatte nicht geregnet und er hatte auch nicht Wasser, wo er sein Feld bewässern konnte, was auch immer. Das ist alles, wir müssen ja vorstellen, dass es irgendwie ging sozusagen. Oder er hatte eine Fehlinvestition beim Handel, bei Einkauf und Verkauf. Und dann muss er Überbrückungskredit bei seinem Nachbarn aufnehmen. Das waren so die Punkte, wo jemand, der Geld hatte, einhaken konnte. Und dann Schuldenfalle kennen wir, dann muss man Kredite aufnehmen, um die Zinsen zu bedienen und dann am Ende ist Schluss. Und die haben es hier dann tatsächlich so gemacht, dass sie jemanden, der nicht mehr zahlen konnte, der haben sie gepfändet. Alles eingezogen, das ging natürlich dann über Gericht und so. Die hatten ihre eigene Rechtsprechung. Und dann haben sie am Ende, wenn es ganz schlimm kam, diesen schuldigen Nachbarn und seine ganze Familie, seine Frau, als Sklaven verkauft oder im eigenen Haus als Sklaven arbeiten lassen, ohne Lohn und so weiter. Jetzt kommt noch was anderes, man muss wissen, dass Gott genau das verboten hatte. Gott hatte dem alten Israel genau solche Sachen verboten. Jeder Israelit, jede Familie sollte frei sein, hatte ein Erbteil bekommen in Israel, damit konnten sie wirtschaften und dieses Erbteil diente ihnen dazu, dass sie sich und ihre Kinder und alle ernähren konnten. Wenn man das unterläuft, natürlich kann jemand, der von dem anderen durch Kredite und Zinsesleistungen so Erbe einzieht, natürlich bringt dann einer das Erbteil einer anderen Familie an sich. Und genau das hat Gott gesagt, darf nicht sein. Ihr kennt das Gebot, das sind die letzten beiden Gebote. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib und du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Kind, noch alles, was dein Nächster hat. Da hatte Gott diesem Begehren den Riegel vorgeschoben. Steht in den 10 Geboten, sollst du nicht begehren. Und sie haben sich dagegen gewandt, sie haben sich verführen lassen. Genau dieses Begehren, den Nächsten auszubeuten, ihn und seine Familie als Sklaven für sich arbeiten zu lassen und sein Erbteil, sprich sein Ackerland, das, was ihm gehörte, und sein Haus an sich zu bringen und damit immer reicher zu werden. Die Versuchung war immer da und es ist für jemanden, der geschäftstüchtig ist, kann man es auch verstehen, ja. Deshalb gibt es, glaube ich, wenn man Geschäftsmann ist, immer auch, ist ganz wichtig, gibt es immer auch so etwas wie ein Gewissen und muss es geben, gewisse Maßstäbe, was man tut und was man nicht tut. Das sollte, und vielleicht muss man sagen, ist in unserer heutigen Gesellschaft genau dieses Wissen verloren gegangen, was sich gehört und was sich nicht gehört im geschäftlichen Leben, wo die nackte Gier nach immer mehr Geld regiert. Und das macht unsere Gesellschaft kaputt. Wir erleben es ja heute auch, ja, dass immer weniger Menschen immer mehr vom gesamtgesellschaftlichen Einkommen haben und besitzen und so weiter. Ich will, jetzt bin kein sozialistischer Revoluzzer, das wisst ihr ja alle mittlerweile. Aber ich weiß sehr wohl, wie die Zusammenhänge sind. Auch die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge habe ich mich mit beschäftigt. Das interessiert mich auch, weil ich kann, ohne dem kann man nicht, glaube ich, vernünftig ein denkender Mensch in dieser heutigen Zeit sein. Ja? Deshalb ist mir das wichtig. Die Bibel gibt klare Anweisungen. Ich will auch damit sagen, es ist nicht die Lehre von Marx und Lenin, die uns davor rettet. Die hat die Menschheit schon Ströme von Menschenblut gekostet. Wenn Gott hier in der Bibel sowas sagt, dann spricht er vor allen Dingen zu den Reichen. Und ich glaube, das ist der eigentliche Punkt, dass Menschen, also Reichtum ist erstmal nichts Böses. Aber wenn Menschen den Reichtum als Gott haben und rücksichtslos immer mehr haben wollen, dann entwickelt sich eine Eigendynamik, die immer schlimmer wird. Ja, da kommst du dann nicht mehr raus. Und da schiebt Gott einen Riegel vor, durch seine guten Gebote, dass er sagt, bestimmte Dinge sind verboten. Du kannst nicht deines Nächsten Haus, Knecht, Magd, Weib, Kind und alles, was der Nächste hat, begehren. Das geht nicht. Das heißt, wir sind ja, ich wüsste jetzt niemanden von euch, der als Geschäftsmann tätig ist und der in der Versuchung steht, auf Kosten anderer reich zu werden. Wir sind hier, und das ist ja vielleicht, ist das auch so ein bisschen, wie unsere heutige Zeit funktioniert. Wir sind in unserer Blase, dass wir sind keine Reichen. Wir sind hier unter uns Gehaltsempfänger, Rentenempfänger, vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob jemand auch Hartz-IV-Empfänger oder wie heißt es jetzt, Sozialbürgergeldempfänger ist oder so. Das ist alles okay. Eigentlich muss man sagen, Ingo, warum redest du hier so lange über das? Betrifft uns doch gar nicht. Wir sind keine reichen Leute. Ich finde aber, es ist schon wichtig auch für uns, dass wir uns mit dem, was die Bibel will, schon auch befassen. Dass wir merken auch, es hat Ideen gegeben, ohne Gott übrigens, Gerechtigkeit in dieser Welt zu schaffen, und die sind fürchterlich schiefgegangen. Ich muss sagen, wir haben 35 Jahre deutsche Einheit. Ich bin heute froh und dankbar, dass die DDR vorbei war. Das sozialistische Experiment ist gescheitert, definitiv, krachend, geendet in Staatspleite. Und wir konnten alle froh sein, dass nicht noch in Gewalt geendet ist. Wunderbar, dass das vorbei ist. Halleluja, Gott sei Lob und Dank. Aber wir sind heute dabei und müssen aufpassen, dass unsere Gesellschaft nicht im Blasen von Reichen und Armen und von Leuten, die das wollen, sich in Blasen auflöst und sich pulverisiert und alle sind nur noch gegeneinander und keiner hat mehr wirklich einen Sinn. Der helfende, der heilende Punkt könnte sein, oder der ist definitiv, deshalb stehe ich hier und sage das, der heilende Punkt ist der, dass Gott im Himmel eine klare Vorstellung hat von dem Zusammenleben der Menschen. Gott weiß und Gott sagt auch, was geht und was nicht geht. Und er sagt hier und heute, dass Ausbeutung und Unterdrückung von anderen Menschen nicht geht. Und das gehört mit zu unserer Agenda als Nachfolger Jesu Christi, als Gläubige, die an Gott, an den lebendigen Gott glauben. Das gehört mit dazu, dass wir Unterdrückung nicht gutheißen. Das kann nicht gut sein. Auch nicht im Namen des Geldes. Und wer reich ist, der hat seine Verpflichtung. Und ich finde, das deutsche Grundgesetz muss noch viel mehr kommuniziert werden. Eigentum verpflichtet. Und zwar verpflichtet zur Gemeinschaft. Das steht in unserem Grundgesetz. Und dieser Satz, Eigentum verpflichtet, der beruht auf solchen biblischen Grundlagen. Das deutsche Grundgesetz ist aus der Bibel auch heraus entstanden. Da haben Menschen das hier gewusst, als sie einen solchen Satz formuliert haben. Eigentum verpflichtet. Wenn du einen nackt siehst, dann kleide ihn. Brich dem Hungrigen dein Brot, die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus und so weiter und so fort. Und jetzt muss ich mal eine Lanze brechen für diese Gemeinde. Wir machen schon ziemlich viel. Wir geben, diese Gemeinde stellt ihr Haus, diese Immobilie zur Verfügung, dass dann Chor üben kann und die Eltern mit den Kindern, mit der Rappelkiste, dann ist das Bedelcafé da und es sind andere Christen, die keine Kirche haben, können sich hier treffen und haben Gottesdienst heute Nachmittag wieder und gestern waren sie auch da und. Versteht ihr? Das ist eigentlich gut und da finde ich, jetzt muss man auch mal so eine Predigt, ich bin ja nicht hier, um euch ein schlechtes Gewissen zu machen. Nein, ganz im Gegenteil, jetzt streichle ich euch mal und sage, das machen wir schon alles richtig, gut gemacht. Da sind wir auf dem richtigen Weg. Und dann gilt es uns immer noch, dass wir wach sind, aufmerksam sind. Wir lassen uns nicht vereinnahmen. Weder für die einen, die auf Teufel komm raus reich sein wollen und Geld verdienen wollen. Das macht unsere Gesellschaft kaputt. Wir haben eben darüber gesprochen, im ganzen Bereich von Medizin und Gesundheitswesen, wie das fixiert ist auf Maximierung von Gewinnen. Und das kann nicht gut sein. Ja, das kann nicht gut sein, das muss man auch sagen. Das ist auch ein Grund, ist egal, das ist auch ein Grund, warum man mal laut werden muss, warum man auch was sagen muss. Die andere Seite ist aber die, ich bin kein Freund davon, dass wir hier Straßenschlachten und Gewalt und Gesetzesverletzungen haben, mit der Ausrede, dass die Gesellschaft eine kapitalistische Gesellschaft ist und dass das hier alles, hier also sozusagen macht kaputt, was euch kaputt macht. Das kann nicht sein. Dass andere das Recht brechen, befugt mich noch lange nicht dazu zum Rechtsbruch, zur Gewaltanwendung und so weiter und so fort. Ja. Und auch das ist etwas, was wir als Kinder Gottes, als Menschen, die Gott vertrauen, laut und deutlich sagen müssen. Es geht so nicht. Und dann bleibt es bei uns. Gut, keiner von uns ist so reich, dass er andere ausbeutet oder unterdrückt. Oder ihr habt es mir nicht verraten oder so, behaltet es für euch. Es ist nicht Teil meiner Predigt hier, das rauszukriegen, oder darum geht es gar nicht. Dann habt ihr gehört, wie ich darüber denke und wie die Bibel darüber denkt, dann könnt ihr Konsequenzen ziehen. Was aber für in unserer armen Bubble, die wir keine Reichen sind und nicht irgendwie Vermögen angehäuft haben, in unserer armen Bubble sozusagen, die wir uns hier sonst alle treffen und so, was für uns zählt, ist, zeige nicht mit dem Finger auf andere, rede nicht übel nach. Wenn du schon fastest, dann mach es fröhlich für Gott. Lass den Kopf nicht hängen. Wenn du betest, Gemeinschaft mit Gott ist kein Grund, traurig zu sein. Ganz im Gegenteil. Gemeinschaft mit Gott, da kannst du die Arme heben und fröhlich tanzen, weil es ist Gott, der Lebendige, der Vater, der dich geschaffen hat. Versteht ihr? Es ist ganz was anderes. Gott will nicht. Wenn du fastest, tu es, ja, gerne, ist gut, wenn man fastet, aber nicht mit Leidensmiene und so, als ob dir das, mach es für dich und für Gott, es muss gar kein anderer wissen. Wenn du Spenden gibst, mach es so, dass du es weißt und Gott es weiß. Du musst dich nicht groß tun mit deinen guten Taten. Sei fröhlich im Glauben, sei bescheiden in deinem Glauben und tu das, was du hast, aus reinem Herzen für Gott, für andere Menschen. Hilf da, wo es dir gegeben ist. Gib mit reinem Herzen, nicht etwa noch, dass andere das auch ja sehen und dich für einen tollen Hecht halten. Ihr versteht, das alles ist hier mit diesem Text gemeint. Und ich finde, das ist was, worauf man sich auch verständigen kann. Das Schöne ist, dass Gott sagt, wenn ihr so lebt und miteinander umgeht, dann gelten für euch Verheißungen. Dann wird eine Gemeinde wieder gebaut, Lücken zugemauert, Wege werden gangbar, Türen gehen auf und Neues entsteht. Gott ist derjenige, der verspricht, lest euch das nochmal vor, wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Der Herr wird dich immer da führen, dich sättigen in der Dürre und dein Gebein, deinen Körper stärken und du wirst sein wie ein bewässerter Garten, wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Amen.